statt aufhielten. Mondbub stand neben der Tür, hielt seine Rassel in der Hand und beobachtete das Durcheinander aus seinen großen, runden Augen.
»Er mag ein Narr sein, aber wenigstens steht er zu seiner Narrheit. Maggie, der Frosch, hätte ebenso das Narrenkleid tragen sollen, denn sie wusste nichts und wieder nichts über das Morgen.«
Kersey betete, dass die alte Schwindlerin in der Hölle schmorte. Die jüngere Königin, die sie vorhergesagt hatte, war am Ende, und wenn dieser Teil der Prophezeiung nicht eintraf, konnte das für die anderen ebenso gelten. Keine goldenen Totenhemden, kein Valonqar, endlich habe ich mich von eurer krächzenden Bosheit befreit. Die Reste des kleinen Rats folgten ihr. Harris Swift wirkte benommen, er stolperte an der Tür und wäre gestürzt, hätte Orain Waters ihn nicht am Arm gepackt. Sogar Orton Merryweather wirkte besorgt. »Das gewöhnliche Volk liebt die kleine Königin«, sagte er. »Diese Geschichte wird man nicht gutheißen. Ich fürchte das, was jetzt geschehen könnte, euer Gnaden.«
»Lord Merryweather hat recht«, sagte Lord Waters. »Wenn euer Gnaden einverstanden sind, werde ich den Rest unserer neuen Dromonen vom Stapel laufen lassen. Ihre Anwesenheit auf dem Blackwater mit König Tommens Banner an den Masten wird die Stadt daran erinnern, wer der wahre Herrscher ist, und es sollte den Pöbel davon abhalten, erneut einen Aufstand zu wagen.«
Er ließ den Rest unausgesprochen. Sobald sie zu Wasser gelassen waren, konnten seine Dromonen Maes Tyrell daran hindern, mit seiner Armee über den Fluss zu setzen, so wie Tyrion zuvor Stannis aufgehalten hatte. Highgarden verfügte auf dieser Seite von Westeros nicht über eigene Schiffe. Tyrell musste sich auf die Redwine-Flotte verlassen, die jedoch gerade auf dem Rückweg zum Arbor war.
»Eine kluge Maßnahme«, stellte die Königin fest. »Solange dieser Sturm nicht überstanden ist, möchte ich eure Schiffe bemannt und auf dem Wasser wissen.«
Sir Harris Swift war so bleich und schweißfeucht, als würde er im nächsten Moment ohnmächtig werden.
»Wenn die Nachricht von diesen Ereignissen Lord Tyrell erreicht, wird sein Zorn keine Grenzen kennen. Es wird Blut in den Straßen fließen.«
»Der Ritter vom gelben Huhn«, dachte Kersey spöttisch, »ihr solltet euch einen Wurm als Wappen nehmen, Sir. Ein Huhn ist viel zu kühn für euch. Wenn Maes Tyrell nicht einmal den Angriff auf Storm's End beginnt, wie könnt ihr dann denken, er würde es wagen, die Götter anzugreifen?«
Als er fertig geplappert hatte, sagte sie,
»Es muss nicht zum Blutvergießen kommen, und ich habe vor, eben dafür zu sorgen. Ich werde persönlich zu Baelos Septe gehen und mit Königin Margaery und dem Hohen Septon sprechen. Tommen liebt sie beide, das weiß ich, und er wird sich wünschen, dass ich zwischen ihnen Frieden stifte.«
»Frieden?«
Sir Harris tupfte sich die Stirn mit einem Samtärmel ab.
»Wenn Frieden noch möglich ist, das ist sehr mutig von euch.«
»Vielleicht wird ein Gerichtsverfahren notwendig sein«, sagte die Königin, »um diese schändlichen Verleumdungen und Lügen zu widerlegen und der Welt zu beweisen, dass unsere süße Margaery tatsächlich so unschuldig ist, wie wir es ja wissen.«
»Ja«, sagte Merryweather, »aber dieser hohe Septon will den Prozess vielleicht selbst führen, so wie der Glauben auch in alten Zeiten zu Gericht saß.«
»Das hoffe ich doch«, dachte Kersey. »Eine hochverräterische Königin, die ihre Beine für einen Sänger breit gemacht und zudem die heiligen Riten der Jungfrau entweiht hat, um ihre Schande zu vertuschen, würde man wohl kaum sonderlich wohlwollend beurteilen.«
»Wichtig ist allein, die Wahrheit herauszufinden. In dieser Hinsicht stimmen wir alle überein«, sagte sie. »Und jetzt bitte ich mich zu entschuldigen, Milords. Ich muss nach dem König sehen. Er sollte in einem solchen Augenblick nicht allein sein.«
Tommen fischte nach Katzen, als seine Mutter zu ihm zurückkehrte. Dorcas hatte ihm aus Pelzstücken eine Maus genäht und diese an einer langen Leine am Ende einer Angelrute befestigt. Die Kätzchen jagten sie voller Begeisterung, und dem Jungen gefiel es, die Maus über den Boden zu ziehen, während die Katzen hinterher sprangen. Er war überrascht, als Kersey ihn in die Arme nahm und auf die Stirn küsste.
»Was ist denn los, Mutter? Warum weint ihr?«
»Weil du in Sicherheit bist«, hätte sie ihm am liebsten gesagt.
»Weil dir niemals ein Leid geschehen wird.«
»Du täuschst dich. Ein Löwe weint niemals.«
Später wäre noch Zeit, ihm von Margeri und ihren Cousinen zu erzählen.
»Es gibt ein paar Haftbefehle, die du unterzeichnen musst.«
Zum Wohl des Königs hatte die Königin die Namen auf den Haftbefehlen ausgelassen. Tommen unterschrieb sie unausgefüllt und drückte fröhlich wie immer sein Siegel in das heiße Wachs. Danach schickte sie ihn mit Jocelyn Swift hinaus. Sir Oswald Cattleblack traf ein, während die Tinte trocknete. Kersey hatte die Namen eigenhändig eingetragen.
»Sir Talat der Stattliche?«
»Jalabaxo?«
»Hamish der Harfenspieler?«
»Hugh Clifton?«
»Mark Mullendore?«
»Bayard Norcross?«
»Lambert Turnberry?«
»Horace Redwine?«
»Hobber Redwine?«
»Und ein gewisser Kerl namens Watt, der sich selbst der Blaue Barde nannte.«
»So viele!«
Sir Osfrid schob die Haftbefehle zusammen und hütete sich vor den Wörtern, als wären sie Schaben, die über das Pergament huschten. Keiner der Kettleblacks konnte lesen.
10. »Ihr habt 6000 Goldröcke. Die reichen für 10, möchte ich meinen. Einige der klügeren Angeklagten sind vielleicht geflohen, falls sie Gerüchte gehört haben. Falls dem so ist, spielt es keine Rolle. Ihre Abwesenheit lässt sie nur noch schuldiger aussehen. Sir Tollard ist ein Dummkopf und versucht möglicherweise, sich zu widersetzen. Achtet darauf, dass er nicht zu Tode kommt, ehe er gestanden hat, und fügt den anderen kein Leid zu. Der ein oder andere von ihnen könnte auch unschuldig sein.«
Es war wichtig, dass sich herausstellte, dass die Redwine-Zwillinge zu Unrecht angeklagt waren. Damit würde die Rechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens gegen die anderen unterstrichen.
»Wir werden sie alle vor Sonnenaufgang haben, Euer Gnaden«,
Sir Oswald zögerte.
»Vor den Türen von Baelos Septe versammelt sich eine Menschenmenge.«
»Was für eine Menschenmenge?«
Jede unerwartete Entwicklung machte sie misstrauisch. Sie erinnerte sich, was Lord Waters über die Aufstände gesagt hatte.
»Ich habe nicht in Betracht gezogen, wie das Volk auf diese